请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 27. Dezember 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
Taiwan führt neue Übungen für zivile und militärische Verteidigungsfähigkeit ein. Ehemaliger Bürgermeister von Taipei, Ke Wen-je, auf Kaution freigelassen. Taiwan startet Bildungsprogramm zur Förderung von Menschenrechten bei Polizeikräften. Und nun die Meldung im Einzelnen. Taiwans Präsident Lai Ching-te hat am gestrigen Donnerstag die zweite Sitzung des Komitees für gesellschaftliche Verteidigungsfähigkeit im Präsidialamt geleitet. Er erklärte, dass die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gestärkt werden müsse, um drei Hauptziele zu erreichen: die Sicherstellung der kontinuierlichen Regierungsarbeit, die Aufrechterhaltung wesentlicher gesellschaftlicher Funktionen und die Unterstützung militärischer Maßnahmen bei Bedarf. Als Teil dieser Bemühungen sind für März 2025 praktische Übungen in kleinerem Umfang und für Juni vorbereitende Manöver geplant, die mit den jährlichen Hanguang-Manövern verbunden werden. Letztere sind eine große angelegte Militärübung, die Taiwans Verteidigungsfähigkeit gegenüber externen Bedrohungen testet. Präsident Lai betonte, dass die Förderung der gesellschaftlichen Verteidigungsfähigkeit über politische, generationelle und disziplinäre Grenzen hinausgehen müsse. Ziel sei es, die nachhaltige Entwicklung der Demokratie und Freiheit in Taiwan zu sichern, eine Aufgabe, die alle gesellschaftlichen Kräfte vereine. Er appellierte an die Teilnehmer des Komitees, sich intensiv mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, um Vertrauen und Entschlossenheit in der Bevölkerung zu stärken. Ab 2025 sollen die bisherigen Übungen Wan'an und Min'an zusammengeführt und in Resilienzübungen für Gemeinden umgewandelt werden. Die bisherigen Übungen dienten der Vorbereitung auf Luftangriffe und Naturkatastrophen. Die neuen Resilienzübungen sollen hingegen realistischere, ungeskriptete Szenarien umfassen, um Behörden auf allen Ebenen besser auf komplexe Notlagen vorzubereiten. Laut Lin Fei-Fan, dem stellvertretenden Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats, sollen dabei keine zusätzlichen Ressourcen benötigt werden. Stattdessen werde das bestehende Personal geschult, um effizienter auf Katastrophen und Krisen reagieren zu können. Im Rahmen eines kürzlich durchgeführten Planspiels wurden Schwächen in der Zusammenarbeit zwischen zentralen und lokalen Behörden aufgedeckt. Präsident Lai betonte, dass Standardarbeitsanweisungen, SOPs, allein nicht ausreichten, um auf Notfälle angemessen zu reagieren. Es sei notwendig, frühzeitig alternative Maßnahmen zu entwickeln und flexibel auf neue Herausforderungen einzugehen. Außerdem sollen zivilgesellschaftliche Organisationen stärker eingebunden werden, um die Reaktionsfähigkeit des Landes zu erhöhen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Desinformationskampagnen. Innenministerin Liu Shifang wies darauf hin, dass falsche Informationen insbesondere bei Strom- und Internetausfällen eine große Gefahr darstellten. Um diesem Problem zu begegnen, sollen Telekommunikationsunternehmen und Ministerien in zukünftigen Übungen eingebunden werden. Der Aufbau von Backup-Systemen und die Stärkung der Wiederherstellungsfähigkeit gelten laut Lin Fei-Fan als wesentliche Maßnahmen, um die gesellschaftliche Verteidigungsfähigkeit Taiwans nachhaltig zu sichern. Der ehemalige Bürgermeister von Taipei und Vorsitzende der Taiwan People's Party, TPP, Ke Wen-je, ist am heutigen Freitag vom Bezirksgericht Taipei gegen eine Kaution von 30 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 880.000 Euro, freigelassen worden. Das Gericht lehnte den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, seine Untersuchungshaft unter Kontaktverbot zu verlängern. Ke wurde gerichtlich untersagt, seinen Wohnsitz zu wechseln oder das Land zu verlassen. Er war am gestrigen Donnerstag wegen Bestechung und anderer Korruptionsvorwürfe angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Gesamthaftstrafe von 28,5 Jahren. Die Anschuldigungen betreffen unter anderem Immobiliengeschäfte während seiner zweiten Amtszeit als Bürgermeister von Taipei 2018 bis 2022 sowie die Veruntreuung politischer Spenden der TPP während des Präsidentschaftswahlkampfs 2024. Ke wurde seit dem 5. September in Untersuchungshaft gehalten, die im Oktober verlängert worden war. Neben Ke lehnte das Gericht auch die Anträge der Staatsanwaltschaft ab, weitere Beschuldigte in dem Fall in Untersuchungshaft zu halten. Dazu gehören der ehemalige Vizebürgermeister von Taipei, Peng Jinsheng, der gegen eine Kaution von 5 Millionen Taiwan-Dollar freigelassen wird, sowie Ying Xiaowei, Stadtratsmitglied von Taipei, gegen 15 Millionen Taiwan-Dollar. Der Finanzchef von Kes Wahlkampfbüro, Li Wenzong, wird gegen eine Kaution von 10 Millionen Taiwan-Dollar freigelassen, während Shen Qingjing, Gründer und Vorsitzender des Immobilienkonzerns Core Pacific Group, 40 Millionen Taiwan-Dollar zahlen muss. Auch ihnen wurde untersagt, das Land zu verlassen oder ihren Wohnsitz zu ändern. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Xu Zhiyu, eine enge Vertraute von Ke, ins Ausland geflüchtet sei. Allerdings konnten keine eindeutigen Beweise für ihre Verwicklung in den Fall vorgelegt werden. Da zentrale Zeugen bereits vernommen wurden, schätzten die Ermittler das Risiko einer Beeinträchtigung der Untersuchungen als gering ein. Die Taiwan People's Party reagierte am Donnerstag auf Kes Anklage mit scharfer Kritik. Sie warf der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei vor, politische Verfolgung zu betreiben. Und die 3,69 Millionen Wählerinnen und Wähler, die Kerr bei der Präsidentschaftswahl 2024 unterstützt hatten, zum Schweigen bringen zu wollen. Die Nationale Menschenrechtskommission und das Innenministerium haben am heutigen Freitag gemeinsam das Bildungsprogramm Kooperation zur Förderung der Menschenrechtsbildung für Strafverfolgungsbeamte gestartet. Ziel ist es, das Bewusstsein für Menschenrechte bei Strafverfolgungsbehörden zu stärken und die Umsetzung von Menschenrechtsprinzipien in der Polizeiarbeit zu verbessern. Bei einer Pressekonferenz betonte Wang Yoling, Vizevorsitzende der Menschenrechtskommission, dass die Initiative eine Schlüsselrolle bei der Verankerung von Menschenrechten in der Polizeiausbildung und der Veränderung der Polizeikultur spiele. Menschenrechte sind angeborene Rechte jedes Einzelnen und die Grundlage für gesellschaftlichen Fortschritt und Stabilität, erklärte Wang. Das aktuelle Programm biete eine wichtige Gelegenheit, die Menschenrechtsbildung zu vertiefen und eine nachhaltige Veränderung in der Polizeikultur anzustoßen. Insbesondere sollen Strafverfolgungs- und Justizvollzugsbeamte durch gezielte Schulungen in ihrer Rolle als Verteidiger von Menschenrechten gestärkt werden. Wu Tang-an, Vizeminister des Innenministeriums, hob in seiner Rede hervor, dass das Programm auch die Umsetzung der beiden internationalen Menschenrechtsabkommen in die polizeiliche Ausbildung einschließt. Er lobte die Menschenrechtskommission für ihre Arbeit und betonte die Bedeutung der Korrektur bestimmter polizeilicher Praktiken, insbesondere im Umgang mit der Wahrung der Rechte von Verdächtigen während strafrechtlicher Ermittlungen. Das Innenministerium habe bereits umfassende Richtlinien entwickelt, um sicherzustellen, dass alle Ebenen der Strafverfolgung diese Grundsätze einhalten. Das Programm sei nicht nur ein Upgrade der Ausbildung, sondern ein bedeutender Schritt zur Festigung einer menschenrechtsorientierten Polizeiarbeit, erklärte Wu. Es sei ein Beweis für das Engagement Taiwans, öffentliche Sicherheit und Menschenrechte gleichermaßen zu schützen. Das Innenministerium wolle durch die Initiative einen langfristigen Wandel in der Strafverfolgungskultur fördern und so eine menschenrechtsbasierte Polizeiarbeit fest im System verankern. Die erste Fabrik des taiwanischen Chipherstellers TSMC im japanischen Kumamoto hat die Produktion aufgenommen. Wie der Gouverneur der Präfektur Kumamoto am heutigen Freitag bekannt gab, werden in der Fabrik in Kikuyo die modernsten Logikhalbleiter in Japan mit 12 bis 28 Nanometer Technologie gefertigt. Zu den Hauptkunden zählen unter anderem die Sony Group. TSMC bestätigte die Meldung und erklärte, dass die Produktion wie geplant im Dezember begonnen habe. Laut der Präfekturverwaltung von Kumamoto wurde diese Information am 23. Dezember von der japanischen Tochtergesellschaft JASM übermittelt, die den Betrieb der Fabrik leitet. Die Errichtung der Fabrik in Kumamoto ist Teil einer Initiative der japanischen Regierung, die heimische Halbleiterlieferkette zu stärken. Das Projekt, eine Kooperation zwischen TSMC und Sony Semiconductor, wurde 2021 angekündigt. Der Bau der Fabrik begann im April 2022. Die Fertigstellung erfolgte im Dezember 2023 und im Februar 2024 wurde sie offiziell eröffnet. Die Anlage produziert insbesondere Bildsensoren und Halbleiter für den Automobilsektor. Die Investitionskosten für die erste Fabrik belaufen sich auf etwa 1,3 Billionen Yen, rund 8,2 Milliarden Euro. Die japanische Regierung unterstützt das Projekt mit bis zu 476 Milliarden Yen, etwa 3 Milliarden Euro. Eine zweite Fabrik ist bereits geplant und soll voraussichtlich zwischen Januar und März 2025 in Bau gehen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 28,74 Punkte gestiegen, was 0,12% sind. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.275,68. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 285,80 Milliarden Taiwan-Dollar. Umgerechnet rund 8,74 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heute am Freitag, den 27. Dezember 2024, ist es in fast ganz Taiwan stark bewölkt, bis verregnet. Einzig in Hsinchu und Miaoli werden vereinzelte Sonnenstrahlen erwartet. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad. Morgen am Samstag, den 28. Dezember 2024, soll es im Norden weiter stark bewölkt bleiben. Im Süden und Westen werden jedoch ein klarer Himmel und Sonnenschein erwartet. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 22 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Freitag, den 27. Dezember 2024 von Radio Taiwan International.
Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 27. Dezember 2024. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich
Chubby Hui
und Eva Trindl. Heute ist der letzte Briefkasten im Jahr 2024. So schnell vergeht die Zeit, Bihui.
Ja, tatsächlich. Wie im Flug.
Dann möchten wir uns natürlich bei allen ganz herzlich bedanken für die viele Weihnachtspost und Weihnachts-E-Mails und virtuelle Weihnachtskarten und Fotos von Weihnachtsbäumen, Weihnachtsmärkten, Familienfotos und so weiter. Herzlichen Dank. Wir haben uns sehr über Ihre Grüße gefreut. Ralf Ladusch hat geschrieben, habt ihr im Wetterbericht von einer Kaltfront gesprochen? Temperaturen um die 20 Grad wünschen sich manche auch in Deutschland. Zum Beispiel meine Frau. Und er schreibt noch, er freut sich aufs Ausschlafen. Aber einige Dinge sind noch zu erledigen. Deshalb muss er seinen Dienstrechner nochmal hochfahren. Und er schreibt, die Eisenbahn fährt auch während der Weihnachtszeit. Und die Instandhaltung der Fahrzeuge, Loks, Wagen etc. muss sichergestellt werden. Meine Kunden warten sehnsüchtig auf Auskünfte und Angebote. Aber etwas ruhiger wird es schon, zumal immer mehr Kollegen und Kunden sich selbst in die Ferien begeben. Und er hat eine Frage, nämlich wie hoch ist der Anteil an elektrifizierten Eisenbahnstrecken gegenüber Strecken ohne Elektrifizierung? Sind die Züge mehr mit Stromantrieb oder Diesel? Gibt es schon Bemühungen, Wasserstoffantrieb für Eisenbahnfahrzeuge zu nutzen? Als Eisenbahner interessieren mich natürlich auch historische Verkehre mit Dampfloks. Gibt es noch Züge, Strecken mit Dampfloks? Mit Dampfloks eigentlich nur zu besonderen Anlässen. Da werden diese alten Dampfloks hin und wieder aus ihren Schuppen geholt und dann für bestimmte Strecken an bestimmten Tagen dann eingesetzt.
Ja, vor allen Dingen die Dampflokomotive auf der Aliberg. Aber wie schon gesagt, nur zu bestimmten Anlass werden die dann in Betrieb genommen. Ansonsten sind die meisten Züge auch schon elektrifiziert worden. Vielleicht auf dem Land gibt's manche Bummelzüge, die vielleicht noch mit diese betrieben, aber ich glaube schon alle elektrifiziert worden.
Die rund um Taiwan, also diese Hauptstrecke von Taipei, da kann man dann wirklich rund um Taiwan fahren. Die ganze Strecke ist nun elektrifiziert. Die erste Strecke, die fertig elektrifiziert wurde, war die im Westen und die Strecke entlang des Westküstenstreifens, also das ist von Taipei nach Kaohsiung. Die Elektrifizierung dieser Strecke wurde, glaube ich, 1979 abgeschlossen und dann folgten eben weitere Abschnitte. Und ich glaube, es war vor 4 Jahren oder so, ist die Strecke, die letzte von Fangliao nach Zhiben, das ist von Südwesten bis Südosten, das war die letzte Strecke, die elektrifiziert wurde. Und da wurde gleichzeitig, die Strecke ein bisschen, also Tunnels, verstärkt oder irgendwie verbessert und so weiter. Und jetzt ist die gesamte Strecke rund um die Insel elektrifiziert. Es gibt ja so ein paar so Stichstrecken, die aber jetzt keine Hauptstrecken sind. Also natürlich nach Pingxi zum Beispiel, die, glaube ich, sind nicht elektrifiziert. Und ob es schon Bemühungen gibt, Wasserstoffantriebe für Eisenbahnfahrzeuge zu nutzen, also ich habe noch nichts davon gehört.
Nein, im Moment sind wir nicht darüber informiert.
Lothar Rennert hat geschrieben, er hat Mitte November einen Brief an RTI geschrieben, weil seine E-Mail kaputt war, ist der Brief angekommen. Ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber um die Weihnachtszeit rum, das heißt so ab November, wenn da Briefe abgeschickt werden, die dauern oft sehr lange. Da verzögert sich oft der Weiterversand von Deutschland ins Ausland wegen Stau von Weihnachts- und Neujahrspost. Und die Post wird einmal die Woche von der Serviceabteilung an die einzelnen Redaktionen verteilt. Also zurzeit ist es eigentlich ganz normal, dass Briefe länger unterwegs sind. Und Lothar Rennert schreibt noch, ich erinnere mich, dass es auf Weihnachtsmärkten meiner Kindheit Zuckerwatte und kandierte Äpfel gab. Das sind Äpfel mit einem Zuckermantel. Gibt es so etwas auf Weihnachtsmärkten in Taiwan auch? Zuckerwatte habe ich auf Weihnachtsmärkten nicht gesehen, aber auf anderen Märkten auch. Stände gibt es manchmal, so traditionelle Stände irgendwo mit Zuckerwatte.
Oder in manche Nachtmärkte kann man die auch bekommen.
Genau, Nachtmärkte ja. Und so.
Und das ist schon etwas in Taiwan auch Traditionelles.
Und kandierte Äpfel, es gibt hier auch kandierte Früchte, so diese kleinen, was ist das?
Pflaumen. Oder manchmal auch Erdbeeren. Ja.
Erdbeeren ist ja im Winter, ist hier Erdbeerzeit. Und Trauben habe ich auch schon gesehen. Es gibt schon auch kandierte Früchte. Und was es hier auch oft gibt, das ist was Traditionelles. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass Leute mit so kandierten Zucker so Bilder malen. Und die da kommen dann auch so ein Stäbchen, wie so ein Lolli-Stäbchen. Und das sind so, weiß nicht, Tiere und Figuren und so für die Kinder zu essen. Also das ist hier traditionell, gibt es nicht oft, aber wenn man das sieht, das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr beeindruckend.
Ja, so wie ein Kunstwerk, eine Malerei oder so, wirklich sehr schön. Und so zu malen, das ist wirklich gar nicht so einfach.
Ja, aber mit so flüssigem Zucker, dann, das muss ja sehr schnell gehen und ganz korrekt sein.
Und manche Künstler können wirklich sehr schön machen. Wirklich sehr schön.
Es ist auch immer sehr beliebt, wenn da jemand auftaucht mit so einem Stand und das machen kann. Dann stehen auch immer viele Leute da und gucken zu und Kinder wollen auch gern dann das haben so zum Essen. Ne? Ja, das ist aber eigentlich zu schade zu essen.
Ja, zu schade zu essen. Vor allen Dingen, wenn das unter dem Licht stehen, dann durch diese Zucker. Und das,
ja, das ist so durchsichtig, weil es ja, so fein ist, ne?
Ja.
Gerald Kallinger hat geschrieben, ich wünsche euch allen auch ein frohes Weihnachtsfest. In Taiwan wird es als Dongzhifest gefeiert. Der eigentliche Sinn hinter dem Weihnachtsfest ist ja völkerübergreifend, die Wintersonnenwende. In Schwedisch heißt Weihnacht noch immer Jul, also das germanische Julfest der Wintersonnenwende. Am 21. Dezember feiert Taiwan das Dongzhifest, das Wintersonnenwendefest. Traditionell versammeln sich Familien, um Tangyuan, süße Reisbällchen, zu genießen, die Einheit und Zusammengehörigkeit symbolisieren. Ja, das stimmt. Also zum Dongzhifest, zur Wintersonnenwende, da isst man hier überall diese Klebreiskügelchen. Also die kann man selber machen, aber viele kaufen die einfach. Die gibt es ohne Füllung und mit Füllung.
Mit süßer Füllung oder salziger
Füllung. Herzhafter Füllung oder ohne Füllung, die man dann in die Suppe macht und so. Und die sollten wirklich sehr rund sein. Die macht man in so einem ganz flachen Korb. Und die werden da immer in Klebreismehl oder so, werden die immer gewendet, damit die immer größer werden, so wie ein Schneeball. Ne? Und die muss man halt dann immer so schütteln und schütteln und schütteln, bis die eine bestimmte Größe haben, aber ganz rund sind.
Ja, das ist auch eine Kunst, die nicht jeder machen kann. Tatsächlich Dongzhi oder Wintersonnenfest ist in Taiwan oder in China wirklich ein traditionelles Fest und das wird immer gefeiert. Zum Beispiel vor einigen Wochen, als ich im Supermarkt was kaufen wollte, da hat die Verkäuferin gefragt, ob ich schon Tangyuan gekauft habe, weil traditionell feiert man dieses Fest und kocht ja die Tangyuan zu dem Fest.
Bernhard Henze hat geschrieben. Bevor der ganze Trubel volle Fahrt aufnimmt, will ich euch noch schnell einen aktuellen Empfangsbericht schicken. Wie in jedem Jahr zur Weihnachtszeit gibt es leichte Störungen im Umfeld. Da sind die nicht entstörten Lichterketten, Sterne und so weiter, die alles etwas beeinflussen. Ja, das haben einige Hörer und Hörerinnen geschrieben, dass da oft die Weihnachtsbeleuchtung den Empfang beeinträchtigt, weil die oft nicht entstört ist. Heinz Schulz hat geschrieben, ich habe mit großem Interesse, mit Jojo Longs Worten, wie fast immer, das Kaleidoskop gehört. Gespräche zwischen Chubihui und Jojo Long über den deutschen Weihnachtsmarkt und die weihnachtliche Stimmung in Taiwan waren für mich sehr aufschlussreich. Ich habe unter anderem gelernt, dass auf dem Weihnachtsmarkt die Preise genauso unverschämt hoch sind wie bei uns, Beispiel Dosenbier. Und er hat auch Beispiele genannt vom Weihnachtsmarkt Frankfurt, dass die Preise da auch ziemlich hoch sind. Und eine mehrköpfige Familie muss immer ein dickes Portemonnaie dabei haben.
Ja, und dieses Jahr habe ich den Weihnachtsmarkt in der Nähe von unserer Sende besucht. Und da habe ich eigentlich kein Bier gekauft, paar so Snacks gekauft und paar Brötchen. Dafür habe ich eigentlich auch schon 1.000-2.000 Taiwan-Dollar bezahlt.
Das sind umgerechnet?
Ja, so 60 Euro. Ja.
Ohne Kinder bist du zum Weihnachtsmarkt gegangen und hast trotzdem so viel ausgegeben.
Ich habe meine Schwägerin dazu eingeladen. Okay. Ich habe dafür bezahlt. Allerdings, wir haben nicht großartig was gegessen oder gekauft. Ja, schon teuer.
Helmut Matt hat geschrieben, er hat uns wieder Empfangsberichte geschickt. Und er hat uns auch ein schönes Weihnachtsgedicht geschrieben. Herzlichen Dank. Hans-Jörg Biener hat geschrieben, vielen Dank für die Sorgfalt, die Radio Taiwan International den QSL-Serien widmet. Man nimmt die aktuellen Karten gerne in die Hand und schaut sie wie die Architekturserie 2023 gerne an. Tatsächlich landen sie via Scan auch regelmäßig im Radiokurier. Ja, das sehen wir dann auch immer. Da freuen wir uns natürlich, weil wir möchten uns natürlich auch ganz herzlich bedanken bei allen Machern des Radiokuriers und Verantwortlichen. Wir bekommen auch immer eine Ausgabe davon und lesen das auch mit großem Interesse. Da sind auch sehr, sehr interessante Berichte drin über andere Radiostationen, über Empfang, über ja Persönlichkeiten, technische Sachen, also sehr, sehr interessant. Und auch die QSL-Karten von anderen Stationen sind sehr interessant und manchmal sind natürlich auch von Radio Taiwan International QSL-Karten oder Grußkarten oder so abgebildet. Das freut uns wirklich. Herzlichen Dank.
Ja, an dieser Stelle noch einmal wirklich herzlichen Dank. Das Magazin lesen wir schon sehr gerne und geben wir auch gerne an unsere Hörer, Freund weiter, die auch ganz gerne diese Magazin lesen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die langjährige Unterstützung. Wir freuen uns sehr darüber.
Ja, es gibt auch einen ja sehr langjährigen, sehr intensiven Kurzwellenhörer hier in Taiwan, Herr Lü, und der fragt dann auch manchmal nach, habt ihr so ältere Radiokuriere? Also er interessiert sich auch immer sehr dafür und wir geben die dann natürlich auch dann weiter an andere Interessierte. Das heißt, auch ältere Ausgaben verstauben bei uns nicht auf dem Regal, sondern finden immer Interessenten. Und Hans-Jörg Biener schreibt noch, mit Interesse habe ich den Beitrag über die Teilnahme an der Mini-Tour de France verfolgt. Es gab schon früher Interviews über Radtouren. Hier aber gab es jenseits der Landschaften, die ich nicht kenne oder nicht wiedererkenne, Anknüpfungspunkte wie die Spitzenfahrer oder die Story, wie der Teilnehmer zu seiner Teilnahme kam. Ja, Yilong hat an dieser Mini-Tour de France um den Sonne-Mond-See teilgenommen. Das war sehr interessant, ja.
Ja, auch so ein anstrengend Arbeit für ihn.
Also
gar nicht so einfach, Journalistin zu werden. muss auch immer mitfahren.
Also wenn Hörer und Hörerinnen sich dafür interessieren, es gibt hier einige internationale Radrennen. Vielleicht haben Sie auch mal Lust mitzumachen bei so einem Com-Challenge oder Tour de Taiwan oder diese Etappe von der Tour de France, von der Ilong vergangene Woche in Reise durch Taiwan erzählt hat. Joachim Bantle hat geschrieben, erst im letzten Hörerbriefkasten waren die handgreiflichen Auseinandersetzungen im Parlament ein Thema. Jetzt war im Rundbrief schon wieder die Rede davon. Vielleicht sollte man da einen Boxring installieren.
Ja, gute Idee.
Ja, wir sagten noch, das ist alles Show, aber in letzter Zeit war das vielleicht doch ein bisschen
mehr,
aber so auch ein bisschen über die Show hinaus. Also da ging es schon hoch her. Da wurden Eingänge blockiert und es ging hoch her und es gab Gerangel und Geschubse und Gehaue und ja, ein Boxring. Ich habe so insgeheim gedacht, beim Boxen gibt es doch bestimmte Regeln, aber vielleicht sollten die eher so einen Schlammcatch-Ring installieren. Nee. Irgendwas, wo man nicht viel regeln kann.
Nee, dieses Mal ging es wirklich zu weit. Also früher könnte man einfach lachen, weil die nur Shows machen. Aber dieses Mal war schon wirklich zu weit und irgendwie alle kritisiert.
Das war ist schon zu viel, ne?
Schon zu viel, ja. Also ein, zwei Shows und kurze Shows, das ging noch, aber
so im Jahr so eins bis drei kurze und gut inszenierte Shows.
Aber wenn jetzt immer wiederholt, das irgendwie hat die Demokratie wirklich beschädigt.
Bernd Seiser hat geschrieben. So ganz verstanden habe ich die Angelegenheit mit dem akustischen RTI-Kalender auf eurer Internetseite leider nicht. Aber ich werde mir das dann bei unserer nächsten Skype-Hörerclub-Unterhaltung erklären und vorspielen lassen. Auf der Webseite, auf der Hauptseite ganz oben, das sind ja diese Banner. Und ein Banner, da steht Kalender 2025. Wenn man dann reinklickt, da kann man dann die einzelnen Monate von Januar bis Dezember abrufen mit den verschiedenen Kalendermotiven. Und wenn man dann in die verschiedenen Monate reinklickt, taucht eine Audiodatei auf und da ist eine Erklärung zu diesem Kalendermotiv. Das ist zwar auf Chinesisch, aber man kann trotzdem die passenden Geräusche zu diesem Kalendermonat, zu diesem Motiv dann hören. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Jürgen Wager in Berlin, Klaus Winter in Rottweil, Klaus Irgang in Berlin, Christel Preuten-Borbeck in Geldern, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Heiko Pries in Lorsch und Peter Sedlak in Augsburg. Ebenso gratuliere ich besonders herzlich zum bevorstehenden 27. Jahrestag der Umbenennung von Voice of Free China in RTI vom 01.01.1998 und zum bevorstehenden 113. Jahrestag der Republik China vom 01.01.1912. Der gesamten deutschen RTI-Redaktion, allen unseren Mitgliedern der RTI-Hörerclubs Berlin und Ottenau sowie allen Hörerinnen und Hörern von RTI und allen Mitwirkenden unserer monatlichen Skype-Unterhaltung und Teilnehmern der Ottenauer Hörerclub-Treffen wünsche ich ein gutes neues Jahr 2025.
Den Glückwünschen schließen wir uns an. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen noch einige schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frohes neues Jahr.
Und das war's für heute im Briefkasten.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 27. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
Eva Trindl
und Chobi Hui.